Samstagsuni im Sommersemester 2016. Erinnerungsorte des Mittelalters am Oberrhein. Erster Vortrag. Dr. Heinrich Schwendemann. Die Hohkönigsburg. Mittelalterlicher Burgenbau im Zeitalter des Nationalismus.
Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Steil, für die Einführung, und ich darf Sie alle ganz herzlich auch begrüßen zu dieser Samstagsuni im Sommersemester 2016, die ich gemeinsam mit Kollegen Schnitzler initiiert habe. Die Abteilung Landesgeschichte, der ich vorstehe, hat im Jahr 2016 75-jähriges Jubiläum. Und mit der Anlass für dieses Jubiläum war diese Themenwahl in einer reigen ganzen Veranstaltungskette. Erinnerungsorte des Mittelalters am Oberrhein. Was ist damit überhaupt gemeint? Was sind Erinnerungsorte? Das Konzept der Erinnerungsorte geht auf den französischen Historiker Pierre Nora zurück, der in den 80er Jahren in einem 10-jährigen Projekt gemeinsam mit 130 anderen Kollegen die Lieux de Mémoire, Erinnerungsorte der französischen Geschichte, erforscht hat. In 7 Bänden legten Nora und seine Mitstreiter dabei den Blick auf für das kollektive Gedächtnis der Franzosen wichtige Orte in Anführungszeichen der Erinnerung. Diese Lieux de Mémoire waren nicht nur im konkreten, sondern auch im übertragenen Sinne zu verstehen. Französische Erinnerungsorte waren danach sowohl die Heiligtümer von Sardinie, die Kathedrale von Reims, als auch Ereignisse in der Vergangenheit, wie die Salbung der französischen Könige, Gebäude wie der Eiffelturm oder historische Personen wie Jeanne d'Arc. Orte, Gebäude, Ereignisse, Personen, die im kollektiven Erinnern für Frankreich standen und in der Gegenwart noch stehen, zu beschreiben, war das Ziel. Auf diese Weise sollte eine neue Geschichtsschreibung entstehen. Eine Geschichtsschreibung, die sich dafür interessiert, weniger für die Ereignisse interessiert, sondern dafür, wie sie im Nachhinein konstruiert werden, wie sie in Vergessenheit geraten und wieder an Bedeutung gewinnen. Weniger für die Vergangenheit, wie sie sich zugetragen hat, als für ihre Wiederverwendung, ihren Missbrauch, ihren Einfluss auf die nachfolgenden Gegenwarten. Weniger für die Tradition an sich, als für die Art und Weise, wie diese sich konstituiert hat und übermittelt wurde. Soweit Pierre Nora. Noras Ansatz steht für Tendenzen der Geschichtswissenschaft, den Blick wegzulenken von dem, wie es tatsächlich gewesen ist, und das mit aller Akribie und Sorgfalt zu erforschen, bleibt weiter wichtig, aber doch darauf, wie, auf welche Weise Gesellschaften ihre Geschichten erzählten. Und im Zentrum rückte von Nora ausgehend zuerst im Hinblick auf die Nationen des 19. und 20. Jahrhunderts, die Geschichte Frankreichs, es folgte bald Deutschland, und das Konzept der Erinnerungsorte war unglaublich erfolgreich. Es gibt Erinnerungsorte des Christentums, es gibt Erinnerungsorte der Antike, der römischen und der griechischen Antike, es gibt Erinnerungsorte einzelner Regionen Oberschwabens und vieles, vieles mehr. Dem Ansatz, dem unsere Freiburger Reihe in der Samstagsuni folgt, ist gut eingeführt und bedarf eigentlich keiner allzu scharfen methodischen Eingrenzung. Der Reiz des Zugriffs liegt jedoch gerade darin, dass er eine neue Perspektive auf altbekannte Sujets erlaubt und dabei genug Spielraum für Akzente lässt, die die Vortragenden, wie ich mir sicher bin, auch zu nützen verstehen werden. Obwohl das Konzept eingeführt ist, glaube ich, dass die Erinnerungsorte des Mittelalters am Oberrhein in gewisser Weise etwas Neues sind und auch eine besondere Herausforderung. Und das hat mit der mehrfach gebrochenen Geschichte unserer Region, wenn ich den Oberrhein links- wie rechtsrheinisch mal so bezeichnen darf, mit der mehrfach gebrochenen Geschichte dieser Region zu tun. Das Konzept der Erinnerungsorte setzt, wie geschildert, im Wesentlichen bei den nationalen Geschichtserzählungen des 19. Jahrhunderts ein. Und spätestens seit dieser Zeit werden in den 3 modernen Nationen, die Anteil an einem naturräumlich verstandenen Oberrhein haben, 3 verschiedene Geschichten über die eigene Geschichte, über das eigene Herkommen erzählt, eine französische, eine Schweizer und eine deutsche Geschichte. Und wie Sie wissen, sind diese Brüche auch im 19. Jahrhundert noch nicht vollendet. Der Blick auf das Elsass lehrt, wie hier nach 1871, nach 1919, nach 1939, und zuletzt wieder nach 1940 versucht wurde, ein neues Geschichtsbild zu generieren. Wenn wir uns nun der mittelalterlichen Geschichte zuwenden, dann ist erstaunlich und gewisserweise geradezu faszinierend, dass es am Oberrhein Erinnerungsorte gibt, die nicht nur in einer der nationalen Geschichtskulturen des 19. Jahrhunderts eine Rolle spielen, sondern mindestens in zwei oder sogar drei davon. Auch wenn sie jeweils ihren Platz in der Erzählung von der eigenen Geschichte des Mittelalters haben, so werden diese Geschichten doch jeweils mit anderen Akzenten erzählt werden. Und genau an diesem Punkt zeigt sich der Reichtum der Kulturgeschichte unseres Raums, offenbart sich auch eine Chance, die wir haben. Fundamente europäischer Geschichtserinnerung vor dem 19. Jahrhundert offen zu legen und zugleich deren Um- und Neuinterpretationen in den nationalen Geschichtskulturen seit dem 19. Jahrhundert. Und das auf engstem geografischen Raum, im Wesentlichen, wenn Sie die Erinnerungsorte unseres Themas ansehen, zwischen Straßburg und Basel, dem Vogesenrand und dem Schwarzwald. Das macht den Reiz dieser Reihe aus. Es geht nicht nur um die Erinnerung an das Mittelalter, sondern um die Erinnerung an das Mittelalter im Prisma der französischen und deutschen Schweizer Erzählung von der Geschichte der eigenen Nation. Also zum einen um Verbindendes, um die gemeinsam erinnerte historische Epoche des Mittelalters und zum anderen um Trennendes, den jeweils eigenen Blick darauf. Nach diesem Schema oder im Hinblick auf die Aussagekräftigkeit für dieses Konzept wurden die Themen ausgewählt, die Sie alle vor sich liegen haben im Programm und die ich nicht im Einzelnen erläutern muss. Das wird ja in den Vorträgen passieren. Ich darf dazu übergehen, Herrn Dr. Heinrich Schwendemann vorzustellen und noch mal kurz einzuführen. Kollegen Heinrich Schwendemann vom Historischen Seminar, akademischer Oberrat und geschäftsführender Assistent, die Seele des Historischen Seminars, kann man auch sagen, der aber nicht nur viel organisiert und den Laden zusammenhält, sondern sich auch sehr erfolgreich bemüht, Geschichte zu vermitteln in Freiburg vor Ort durch Stadtführungen, Präsentationen, Vorträge, auch Publikationen. Er ist Ihnen sicher als Geschichtsinteressierten allen bekannt und ich möchte aber doch auch erwähnen, dass er selbst auch ein ausgewiesener Forscher ist und gerade für das Thema, über das er heute sprechen wird, auch sehr ausgewiesen ist. Er hat publiziert zu Hitlers Schloss, die Führerresidenz in Posen, Buch, das 2003 erschienen ist. Und es klingt weit weg, ist es aber nicht, denn die Verbindung zwischen Posen und der Hochkönigsburg ist Kaiser Wilhelm II. Und ich glaube, der wird sehr wichtig werden in diesem Vortrag. Herr Schwendemann, ich freue mich auf Ihren Vortrag.
Ja, vielen Dank, Herr Dendorfer, für die Einführung. Ich bin ganz gerührt. Also ja, also ich darf Sie begrüßen heute Morgen. Die Belüftung ist hier, also stärker geht es nicht mehr. Ja, ein bisschen, wenn Sie das Licht etwas dimmen. Und es ist etwas stickig, Sie entschuldigen, ich habe meine Jacke ausgezogen. Ich muss jetzt hier Schwerarbeit leisten, deshalb wird es, also mir ist jetzt schon zu warm. Gut, also ich hoffe, dass wir durchstehen. Ich habe etwa eine Stunde bekommen. Ich habe sehr viele Bilder da, also es wird nicht langweilig werden. Visualisierung heißt das auf Neudeutsch. Ja, meine Damen und Herren, wir beginnen dann gleich mal. Ich hoffe, es funktioniert alles. Nee, halt, ich muss anmachen. So, das hier war eine der ältesten, größten mittelalterlichen Burgen Bayerns. Die Doppelburg vor der Hohenschwangau und hinter Hohenschwangau. Und 1868 wurde das komplett weggesprengt. Das hat groß niemand interessiert damals, weil das hat man so gemacht. Man hat Burgruinen weggesprengt und neue gebaut. Sie wissen alle, Ludwig II. Hat da seine Fantasieburg errichten lassen. Und die ersten Entwürfe, das war ein Theatermaler namens Jank. Also das Ganze eine Kulisse, inspiriert von Wagner-Opern, von der Wartburg, vom Schloss Pierrefonds in Frankreich, das restauriert worden war im 19. Jahrhundert. Alles das hatte Ludwig II. Besichtigt. Und das ist Burgenromantik pur. Das ist das Ergebnis, Sie kennen es alle. Viele Arkadenfenster, Türme, Zinnen, Erker und dieser ganze Mischmasch, ein Prachtbau des Historismus, im Inneren dann noch gotisch, byzantinisch, orientalisch. Sie kennen das. 1,4 Millionen Besucher jedes Jahr, es werden noch mehr kommen, aber es geht einfach nicht mit mehr. Es ist alles begrenzt und wahrscheinlich das bekannteste. Ist laut genug, oder? Ja. Ist es laut? Verschiebe mich hinten. Ja, okay. Wahrscheinlich das bekannteste Bauwerk in Deutschland. Der König bekam dann Probleme wegen der explodierenden Baukosten und Sie kennen alle diese tragische Geschichte. Ja, zu Beginn des 20. Jahrhunderts begann der Wiederaufbau der Hochkönigsburg im Elsass. So sah sie damals aus. Es war die größte und imposanteste Burgruine. Sie war sehr gut erhalten. Und Wilhelm II. Hatte sie 1899 von der Stadt Schlettstadt geschenkt bekommen. Und er hatte entschieden, sie wieder aufbauen zu lassen. Und der Architektenburgenfachmann Bodo Ebert hat es gemacht. Und sein Anspruch war, dass alles wissenschaftlich genau zu machen. Also wir sehen hier unten, Moment, ich muss gar nicht mal, wo haben wir das hier? Also das ist der Zustand der Ruine gewesen, so wie sie dann freigelegt worden war. Entschuldigung, jetzt bin ich hier. Und also alles sollte genau konserviert werden, also diese erhaltenen Teile wieder restauriert und das, was fehlt, sollte ergänzt werden. In Öffentlichkeit und Publizistik kam es zu einem Aufruhr. Das war in der Tat, man kann es kaum glauben heute, eines der umstrittensten Projekte, Bauprojekte im Kaiserreich. Dieser Burgenbau wurde zu einem Politikum. Heute über 500.000 Besucher jährlich oder bis zu 600.000 und denken wir dran, die markanten Erinnerungsorte, die bekanntesten Gebäude des Elsass, historischen Gebäude, sind das Straßburger Münster und die Hochkönigsburg. Ja, also beide mittelalterliche Bauwerke, an die sich diese unterschiedlichen Erinnerungskulturen knüpfen. Ja, die Lage dieser Burg im Hochmittelalter war eigentlich ideal. Den Berg kennen wir, den Namen des Berges aus einer Urkunde Karls des Großen aus dem Jahr 774, Stofan, Staufen. Der Stofan war der Humpen, ein umgestülpter Humpen. Und so sieht es ja aus, das ist die Perspektive von Schlettstadt aus. Tatsächlich ist es ein etwa 1 Kilometer langer Höhenrücken da noch. Aber hier steil abfallend zu beiden Seiten. Und wir kennen einen anderen Stofanberg, der Stauferberg bei Göppingen, also wo dann die Staufer herkamen, die Stauferburg. Ja, also etwa 800 Meter Höhe und man konnte von hier aus das ganze Gebiet kontrollieren, die Straßen in der Ebene und die Straßen nach Lothringen. Und 1147 haben wir dann den Beleg, dass es eine Burg gegeben hat, eine Doppelburg zum ersten Mal, und zwar Castrum Estufin. Und sie gehörte den Staufern. Die Staufern hatten also, als Herzöge von Schwaben wurden, das Elsass übernommen, hatten sich da festgesetzt und bauten jetzt Burgen. Also der Stauferkönig Konrad III. Und Friedrich der Einäugige, der Vater von Barbarossa, die teilten sich diese Burg. Und wir sehen, es sind zwei Burgen gewesen. Entschuldigung, jetzt haben wir wieder hier. Eieiei, ich komme hier immer mit dem. So, zwei Burgen und hier der Burggraben. Ja, 1192 haben wir dann die Bezeichnung erstmals Königsburg, Königsberg, also natürlich, weil sie den Staufern gehörte. 1453 heißt es dann Hochkönigsburg, also Hochkönigsburg. Und die Staufer hatten etwa 100 Jahre diese Burg in Besitz. Wir wissen nicht sehr viel über diese Zeit. Quellenmäßig sieht es ganz schlecht aus. Hier, dieser Bereich hier. Das ist noch die alte staufische Burg und wir sehen hier dieses zugemauerte Arkadenfenster, das ist noch aus staufischer Zeit. Ja, jetzt laufende Besitzwechsel. Also man blickt es nicht, also wer da alles drauf war. Manchmal waren 7 Familien, eine Gannerbenburg von unterschiedlichen Geschlechtern, also Ratsamhausen, Hohenstein, wie die sich vertragen haben, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war das dann irgendwann so, dass sich Raubritter festgesetzt haben und im Jahr 1462 haben der Bischof von Basel und Straßburg die Burg belagern lassen und zerstört. Dann ist die Burg wieder an den Kaiser zurückgefallen und der Kaiser war inzwischen, Friedrich III., ein Habsburger. Und der hat dann diese Burg den Gebrüdern von Tierstein, Wilhelm und Oswald von Tierstein, als Lehen übergeben. Und die haben dann diese Burg wieder rekonstruiert und wieder aufgebaut und erweitert. Also das ist das, was Bodo Ebert freigelegt hat. Wir sehen hier die Grundrisse. Und das war eine Burg, also im Hochmittelalter mit modernen Befestigungsanlagen hier. hier die Vorburg, dann hier die riesigen Bollwerke. Also um 1500, als die Burg gebaut wurde, war sie praktisch, also ausgebaut wurde, uneinnehmbar. Wir haben hier ein Bild aus dem Jahr 1633, da wurde sie dann geknackt von den Schweden, und zwar durch Mörserbeschuss. Das war was Neues, also mit Mörser im Bogenschuss hat man dann die Burg beschossen und so konnte sie erobert werden. Vorher ohne Mörser war das eben nicht möglich gewesen. Ja, unter Kaiser Maximilian wurde das dann eine vorderösterreichische Festung gegen Frankreich. Das war natürlich ganz wichtig dann im Kaiserreich, also diese Festung damals schon gegen die Franzosen. Da war eine österreichische Militärgarnison, waren österreichische Burgvögte, die Sickinger waren auch mal dort. Und hier haben wir jetzt eine relativ dichte Quellenüberlieferung und sehr viele Baurechnungen, weil das Ganze war unglaublich teuer. Und die Tiersteiner haben dann auch wegen dieser Burg praktisch bankrott gemacht. Deshalb fiel sie wieder an den Kaiser zurück, weil der Unterhalt so teuer gewesen ist. Ja, 1633 dann, jetzt vielleicht hier nochmal, von Bodo Ebert, diese, wie wir uns das vorstellen können. Sie war sehr gut erhalten, die Burg. Und hier ist dieser Stich aus dem Jahr 1633, der sehr genau ist. So hat die Burg damals ausgesehen. Und so wurde sie von den Schweden erobert. Ja, und dann hat die Burg eben das Schicksal vieler anderer Burgen in dieser Zeit erlitten. Man hat sie nicht mehr restauriert oder wieder aufgebaut. Sie war militärisch nutzlos geworden. Sie ist zerfallen. Und das älteste Foto, was wir haben, ist aus dem Jahr 1850. Und Sie sehen, also da war sie schon etwas lädiert. Und oben ist ein Wald gewachsen auf der Burg. Das kennen wir auch aus zeitgenössischen Beschreibungen. Ja, seit Ende des 18. Jahrhunderts werden Burgen wiederentdeckt. Wie alles in der Zeit, es begann in England und es schwappte dann rüber nach Deutschland, also in der napoleonischen Ära, im Zeitalter der Romantik. Plötzlich begeisterte sich alles für das Mittelalter. Und diese Mittelalterbegeisterung war eben ganz wichtig bei der Konstruktion einer gemeinsamen deutschen Nationalgeschichte. In der Zeit hat sich ja der Nationalismus formiert und es war ganz wichtig, der Rückbezug auf eine gemeinsame Kultur, auf eine gemeinsame Geschichte. Und jetzt wurden die Burgen zu Zeugen großer Vergangenheit und zugleich der Vergänglichkeit umgedeutet. Also große, es war mal eine große Zeit und jetzt sind die Burgen alles, sie sind kaputt und Zeugen der Vergänglichkeit. Also ganz auch typisch für diese romantischen Todesfantasien. Also sie wurden Objekt romantischer Künstlerfantasien. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist, es kam zu einem Burgenbauboom im 19. Jahrhundert sondergleichen. Viele Burgen wurden entweder wieder aufgebaut oder neu gebaut. Meistens waren es Neubauten, so wie Ludwig II., im Zeichen des Historismus. Ja, warum hat der Adel, warum haben die Fürsten das gemacht? Sie waren in einer Legitimationskrise seit der Französischen Revolution. Und vor allem hat man gern Stammburgen wieder aufgebaut, um zu zeigen, also wir sind eine Dynastie, ein Adelsgeschlecht mit einer großen Geschichte. Wir sind seit Jahrhunderten hier und wir haben die Legitimation, politisch weiter das Sagen zu haben. Das ist eine der berühmtesten Wiederaufbauten von einer Stammburg, die Hohenzollernburg bei Hechingen ab 1850. Da werde ich noch was dazu sagen. Oder es kam auch zu so verrückten Sachen wie das hier, die Burg Liechtenstein. Das ist dieser Roman von Ludwig Hauff, Liechtenstein. Ich habe es als Jugendlicher auch mal mit Begeisterung gelesen. Und der Besitzer der Burg, Herzog Wilhelm von Urach, der war so begeistert davon, der Besitzer der Ruine, dass er das Ding genauso aufgebaut hat, wie Wilhelm Hauff das beschrieben hat in seiner Fantasie. Ja, und dann natürlich ganz berühmt die Wartburg. Als nationales Denkmal wurde sie durch den Herzog von Sachsen-Weimar wieder aufgebaut in den 1840er Jahren. Und hier unten sehen wir, was von der Wartburg noch übrig war. Es war nicht viel. Und dann gab es verschiedene Pläne, wie bauen wir das wieder auf. Das war einer und das war einer, völlig verrückt hier. Und so sieht sie heute aus. Und die war natürlich ganz wichtig, die Wirkungsstätte der heiligen Elisabeth von Luthers und dieses legendären Sängerkriegs im 13. Jahrhundert. So wie die, und im Innern natürlich die die Fresken von Moritz von Schwind. Und Ludwig II. Hat die besichtigt 1867 und gesagt, das will ich auch. Ja, in Frankreich wiederum haben wir auch ein berühmtes Beispiel. Und das ist die Ruine Pierrefonds. Hier, unter Richelieu zerstört, 50 Jahre Ruine. Und die hat der berühmte Architekt Viollet-le-Duc für Napoleon III. Als mustergültige gotische Burg mit allem Komfort wieder aufgebaut. Also das ist oben die Rekonstruktion. Ja, Burgen wurden wieder aufgebaut, aber oft sie hatten mit dem ursprünglichen Stil hatte das nichts zu tun. Das war oft der neogotische Stil, denken wir ans Kolumbischlössle. Oder viele nobilitierte Bürger, also Großbürger, ließen sich Burgen auch bauen, aus Legitimationsgründen. Wir haben hier ein schönes Beispiel, die Burg Ortenberg bei Offenburg. Das war ein baltischer Großkaufmann, der nobilitiert worden war in den 1840er Jahren. Ja, auch Gutshäuser und Villen wurden im Burgenstil gebaut. Laufen Sie mal in der Viere rum, Goethestraße und so weiter, da sieht man das. Ja, im Elsass seit dem 17. Jahrhundert, war das unter französischer Herrschaft, wurden auch hier zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Burgen entdeckt. Die Burgenlandschaft des Elsass, etwa 500 Burgen zählt man, oder über 500. Und die imposanteste von allen war unsere Hochkönigsburg, die größte. Es war ein Glück, dass sie so weit abgelegen war, dann konnte man sie nicht als Steinbruch benutzen. Ja, die Dichter haben dann auch... Ein Dichter hat die Hochkönigsburg entdeckt, ich lese es mal vor, was er gedichtet hat, Moritz Engelhardt aus Straßburg. Hier, wo einst Posaunen schalten, schöne Frauen und Ritter walten, ist jetzt düster öd und grau halb verfallen, sind die Mauern und die starken Pfeiler trauern, kaum mehr stützen sie den Bau. Die Hochkönigsburg wurde berühmt durch viele Stiche, Lithografien und später auch durch die Fotografie. Der Innenhof, hier eine Darstellung, und hier so ganz romantisch. Es wurden Überlegungen angestellt, wie die zerfallenen Ruinen zu erhalten sind, denn inzwischen wurden die Burgen immer mehr zum Ausflugsziel, für die elsässische Bevölkerung vor Ort. 1856 wurde ein Verein zur Erhaltung der historischen Denkmäler im Elsass gegründet. Und 1865 hat dann Schlettstadt die Ruine, die jetzt unter Denkmalschutz war, übernommen. Es begann auch ein Tourismus um die Burg. Man hat ein Hotel gebaut auf halbem Weg zum Anstieg. Das sieht man, steht heute noch. Ja, jetzt nur ein Stichwort, die Annexion 1871 des Elsass. Also hatte jetzt auf die Burg im Moment noch keine Auswirkungen. Aber 1874 hat der elsässische Landeskonservator Charles Winkler den Wiederaufbau der Hochkönigsburg vorgeschlagen. Das ist der Plan dafür. Und das ist dann auch ganz wichtig später für die Akzeptanz der Hochkönigsburg bei der elsässischen Bevölkerung, dass es ja eigentlich ein Elsässer gewesen ist, der als erster das vorgeschlagen hat, sie wieder aufzubauen. Ja, also in Deutschland und in Frankreich galt in der Zeit das Prinzip, auch in England, der beste Denkmalschutz ist der Wiederaufbau. Und Viollet-le-Duc hatte das in Pierrefonds vorgemacht. Also er hatte mit dem vorhandenen Material eine ideale gotische Burg rekonstruiert. Und für die Franzosen war dann auch wichtig, bei ihrer Erinnerungskultur in Bezug auf die Hochkönigsburg, dass Viollet-le-Duc diese Ruine 1858 besucht hat. Das steht in jedem französischen Führer zur Hochkönigsburg drin. Ja, die Stadt Schlettstadt hatte jetzt diese Burg, man muss sagen, am Hals. Die Unterhaltung hat sehr viel gekostet und irgendwann wollte man nicht mehr. Und dann kam 1899 Wilhelm II. Nach Schlettstadt und der Rat der Stadt hat ihm die Burgruine geschenkt. Und Wilhelm II. War begeistert. Ja, jetzt was tun mit dieser größten Burgruine im Elsass. Und jetzt hat Wilhelm II. Als Berater die beiden wichtigsten Burgenexperten im Deutschen Reich herangezogen, die Herren Otto Pieper und Bodo Ebhardt. Entschuldigung, müssen wir was einschenken. Otto Pieper war Jurist, also kein Historiker, und Hofrat in München. Und er war der Herausgeber der berühmten deutschen Burgenkunde. Alles in der UB bestellen. Ich habe alle die Sachen bestellt. Ich war begeistert. Tolle Stiche auch und so. Dann Bodo Ebhardt war geboren 1865, sehr jung, Architekt in Berlin. Und er gab die Serie Deutsche Burgen heraus. Und er hat 1899 die Vereinigung zur Erhaltung deutscher Burgen gegründet. Die gibt es ja heute noch. Und er hat 1899 erste Forschungen auf der Hochkönigsburg betrieben. Der hat ihn fasziniert und er hat die ersten Pläne erstellt. So, und jetzt haben wir zwei Experten, zwei Konkurrenten und zwei Meinungen. Und die prallten aufeinander bei einer Konferenz im Berliner Schloss am 21. März 1900. Natürlich der Kaiser war dabei und die Spitzen des Reichs, Reichskanzler Bülow, der Reichsstatthalter im Elsass, Hohenlohe Langenburg, mehrere Minister und hohe Militärs. Und man wusste genau, mit der Inbesitznahme durch den Kaiser ist dieses Bauwerk ein Politikum geworden. Pieper hat das neue Konzept der Denkmalpflege, das war ganz neu vertreten, konservieren, nicht restaurieren. Das war Ludwig Dehio, der das propagiert hat. Er war Professor an der Reichsuniversität, an der Kaiser-Wilhelm-Universität in Straßburg, hat sich aber opportunistischerweise nie zur Hochkönigsburg geäußert. Also der hat gesagt, konservieren, nicht restaurieren. Das ist ja auch bis heute jetzt das Prinzip. Und Bodo Ebhardt hat für den Wiederaufbau der spätgotischen Burg plädiert. Und zwar zur Blütezeit um 1500. Klar, staufische Zeit hat nichts mehr gebracht. Da waren nur noch 10% der Baumasse vorhanden. Und er wollte das Ganze wissenschaftlich genau absichern, was erhalten ist, und die fehlenden Teile rekonstruieren, nach Vergleichen mit zeitgenössischen Vorbildern, also wie das in anderen Burgen gemacht wird, so wollte man das ergänzen. Also auf der einen Seite Konservierung und auf der einen Seite Ergänzung. Wilhelm II. War begeistert und hat sofort dem Vorschlag Ebhardts zugestimmt. Jetzt, was waren seine Motive? Hier gibt es natürlich einiges zu sagen. Wilhelm II. Hat selbst einen Anhaltspunkt gegeben, und zwar durch die Inschrift auf dieser Säule. Natürlich schwierig zu lesen. Sieht so aus. Und zwar haben wir hier die Steinmetzzeichen. Hier jedes Jahr ein besonderes Steinmetzzeichen. Also er hat wirklich exakt gearbeitet, Bodo Ebhardt. Er hat nicht betrogen. Alles, was ergänzt wurde, wurde mit Steinmetzzeichen gekennzeichnet. Also so wie ein Historiker, der seine Anmerkungen macht. Und auf dieser Säule stand oder steht, also zur Einweihung wurde es eingehämmert. Ich lese mal vor. Wilhelm II., deutscher Kaiser und König von Preußen, befiehlt die Wiederherstellung der Hochkönigsburg und die Erforschung ihrer Vergangenheit dem Architekten Bodo Ebhardt. Hier, wo Hohenstaufen geherrscht und Habsburger, lässt ein drittes Kaisergeschlecht Hohenzollern Mauern und Türme kraftvoll wieder erstehen. Dass sie das unter den Hohenzollern wiedergewonnene Elsass weit überstrahlen, ragend als Denkmal des glanzvoll auferstandenen Reiches. Ein Denkmal auch würdig des allerhöchsten Bauherrn Wilhelms II., der Nachwelt meldend seine Liebe zum deutschen Grenzland Elsass. Ja, also das war die Motivation. Ich gehe jetzt mal ein bisschen drauf ein. In der Tat, die Hochkönigsburg war die ideale Burg zur Herrschaftslegitimation der Hohenzollern im Elsass. Denn diese Burg war zuerst im Besitz der Staufern gewesen, dann im Besitz der Habsburger und Wilhelm II. Hat sich in die Kontinuität der großen Kaisergeschlechter des Ersten Reichs gestellt. Herr Dendorfer hat vor kurzem einen Vortrag darüber gehalten, über diesen Stauferkult im Kaiserreich. Ja, also die Historiker haben im Kaiserreich die Stauferzeit als die Hochzeit des Mittelalters interpretiert. Danach, was dann kam, war der nationale Niedergang in den Partikularismus. Und dann 1871 hat Preußen, die preußische Krone, dieses Reich wieder erstehen lassen. Ganz wichtig war das hier, hat mir ein Student vor kurzem geschickt, Ansichtskarte. Das Kyffhäuser-Denkmal im Harz wurde von Wilhelm II. 1896 eingeweiht. Also wir haben hier die Sage der schlafende Barbarossa, der darauf wartet, dass das Reich wieder gegründet wird. Also der ist hier unten drin. Und drüber haben wir das Reiterdenkmal von Wilhelm I., also 1896. Und jetzt bekommt Wilhelm II. 1899 diese Burg geschenkt und er will auch ein eigenes Denkmal auch an die Staufer errichten. Ja, Also die Hochkönigsburg als Symbol eines historischen und monarchisch-dynastischen preußisch-deutschen Herrschaftsanspruchs im Elsass. Und die elsässische Bevölkerung hat das natürlich sofort verstanden. Ja, wie war die Stimmung im Elsass? Nicht besonders gut. Sie war am Anfang ganz schlecht. Inzwischen hat es um 1900 hat sich normalisiert. Aber die Elsässer waren 1871 ins Reich gezwungen worden. Sie wurden zunächst diktatorisch regiert vom Reichskanzleramt aus und dann von einem vom Kaiser eingesetzten Statthalter, dessen Sitz in Straßburg war. Das Elsass galt als gemeinsamer Besitz aller Bundesstaaten. Deshalb hatte das Elsass keine Verfassung, keinen gewählten Landtag, keinen Sitz im Bundesrat. Und die elsässische Bevölkerung galt als national unzuverlässig, als frankophil. Bestärkt wurde das natürlich, das Sagen hatten überall im Elsass die sogenannten Altdeutschen in Verwaltung und Militär, also die von östlich des Rheins rüberkamen, das Ganze übernommen haben, in diesem Fall die Ossis. Im Dorf war das dann so, der Gendarme und so weiter, diese Leute, die waren, kamen aus dem Altreich und der Postbote war dann Elsässer oder der Fahrgartenknipser. Ja, und mit der Hochkönigsburg sollte der widerspenstigen Elsässer Bevölkerung vor Augen geführt werden, dass das Elsass immer deutsch gewesen sei. Also es geht hier um die historische Legitimation der Annexion von 1871. Ein weiterer Punkt, die Burg lag an der Grenze zu Frankreich, nur wenige Kilometer weg. Und schon im 16. und 17. Jahrhundert war sie unter den Habsburgern eine Festung gewesen gegenüber Frankreich. Und jetzt um 1900 hieß es natürlich, wir bauen hier ein Symbol deutscher Wehrhaftigkeit im Grenzland wieder auf gegenüber dem Revancheanspruch Frankreichs. Eine Kunsthistorikerin hat es mal architektonisches Säbelnrasseln gegenüber dem republikanischen Frankreich genannt. Ja, das Vorbild für den Wiederaufbau der Hochkönigsburg lag im Grenzland im Osten, die Marienburg in Westpreußen, die ehemalige Zentrale des Deutschen Ritterordens. Schon 1901 hatte Wilhelm II. Erklärt, aus der Hochkönigsburg für den Westen das zu machen, Zitat, was die Marienburg für den Osten sei. In der Tat, die Marienburg, eine imposante Ruine, wurde seit 1817 restauriert. Also jeder preußische König hat hier Geld bezahlt, um diese Ruine restaurieren zu lassen. Bei der Entstehung des deutsch-polnischen Nationalitätenkonfliktes wurde sie dann zum Symbol der preußisch-deutschen Herrschaft über die Polen. Oder für die preußisch-deutsche Seite war das der Erinnerungsort an den Ritterorden, die die Herrschaft hier in diesem Gebiet errichtet haben. Und für die polnische Minderheit war das der negative Erinnerungsort, und zwar Symbol eines deutschen Eroberungszuges nach Osten, des Anspruchs auf deutsche Herrschaft gegenüber den Polen, angefangen mit dem deutschen Ritterorden im Mittelalter bis hin zur Germanisierungspolitik des Kaiserreichs in den östlichen Provinzen. Also man hat ja in Westpreußen und der Provinz Posen Germanisierungspolitik betrieben gegenüber den Polen. Sprachenpolitik, also Schulsprache, nur noch Deutsch. Dann hat man versucht, deutsche Bauern anzusiedeln und alles solche Dinge. Das war dann das, was ab 1939, 40 dann in radikalster Form umgesetzt wurde, also die Wurzeln im Kaiserreich. So, und wir sehen hier schöne Farbaufnahmen aus dem Jahr 1902. Die Marienburg nach der Fertigstellung 1902 war sie fertig geworden. Und hier haben wir den Festzug 1902, die Einweihung. Einer von diesen weißen Gestalten ist Wilhelm II. Gewesen. Also in den Uniformen des Deutschen Ritterordens sind die da rumspaziert. Und Wilhelm II. Hat diese Einweihung genutzt, um gegen die Polen zu hetzen. Also ganz massiv. Ja, also nicht genug, noch im gleichen Jahr. Also 1902 hat Wilhelm II. Am Stadteingang von Polen eine gewaltige kaiserliche Residenz im neoromanischen Monumentalstil bauen lassen. Die Weisung gegeben. Das Posener Schloss, ein Riesenbau, als Residenz. Er war nur zweimal, hat er dort übernachtet. Er war zwei Wochen lang dort. Dieses gigantische Gebäude im neoromanischen Stil hatte die einzige Funktion war, als Trutzburg des Deutschtums den Polen die deutsche Macht vor Augen zu führen. Und Hitler hat sich dann in der ersten Etage, Entschuldigung, kann man auch, nein. Da. also hier in dem Bereich, seine Residenz einbauen lassen. Und drüber war dann der Gauleiter, Kreiser. Ja, also das war dann in der NS-Zeit, hat man hier weitergebaut. Ja, nochmal Bilder von diesem gewaltigen, es steht alles noch. Ja, ich fasse nochmal zusammen, das Pendant zur Marienburg in der Posener Kaiserpfalz im Osten war in der Tat im Westen die Hochkönigsburg und sie diente der architektonischen Inszenierung des Mittelalters, hier auch natürlich der Legitimation von monarchischer Herrschaft. Damit hat sich Wilhelm II. In die Tradition seiner Vorgänger gestellt. Erinnert sei etwa an den Neuaufbau der am Mittelrhein gelegenen Burg Rheinstein. Also erst im Vormärz hat man angefangen, Burgen wieder aufzubauen. Allerdings nicht originalgetreu, sondern im gotischen, neogotischen Stil, den man aus England importiert hat. Also Schinkel hat es wieder aufgebaut und der Besitzer war der preußische Kronprinz und spätere König Friedrich Wilhelm IV. Klar, das war Burgenromantik am Rhein, aber diese Burg hatte eine politische Funktion. Denn seit 1815 gehörte das Rheinland, die Provinz Rheinland zu Preußen. Und die Bevölkerung dort, vorwiegend katholisch, war mit der preußischen Herrschaft auch nicht so einverstanden. Und denen sollte gezeigt werden, wir sind hier. Und gleichzeitig auch gegenüber Frankreich. Denn im Wiener Kongress bekam Preußen die Aufgabe, die Wacht am Rhein gegenüber Frankreich zu spielen. Und diese Burgen am Mittelrhein waren ja zumeist von den Franzosen während der Erbfolgekriege zerstört worden. Ja, also auch hier dieses Gebäude, so romantisch es aussieht, ich habe hier diesen Stich, es hatte eine politische Funktion. Oder denken wir an den Wiederaufbau der Burg Hohenzollern zwischen 1850 und 1867. Das war die Ruine gewesen, das war übrig gewesen. Also die Zollern waren ja im Mittelalter, naja, also nicht die allergrößten, also eher zweit- oder drittrangiges Geschlecht. Sie sind dann gewachsen. Ja? Und jetzt wird diese Ruine abgerissen. Ich glaube, man hat nur den Kapellenbau integriert und hat eine hier nochmal monumentale Anlage gebaut. Auch das war Politik. Es war die architektonische Machtdemonstration Preußen gegenüber den süddeutschen Staaten und gegenüber England. Also der stammt jetzt einer alten Dynastie. Das Motto hieß vom Fels zum Meer. Also hier war unser Aufbruch. Und wir wissen ja, in der Reichseinigungsphase ab 1850 war ja der preußisch-österreichische Dualismus sehr stark und die süddeutschen Staaten, die tendierten Richtung Österreich. Und dieses Gebäude war die Symbol auf den preußischen Herrschaftsanspruch. Und auch hier hat sich letztendlich die Hohenzollernsche Dynastie zum Erben des Staufer-Geschlechts stilisiert. Die Staufer kamen ja schließlich auch von der Albra, ja, vom Stauferberg. Ja, gleichzeitig war der Wiederaufbau der Hochkönigsburg ein wichtiges Element in der seit der Reichsgründung im Elsass-Lothringen in Gang befindlichen imperialen Baupolitik. Also in den Städten wollte man durch großzügige Bauten auch hier den Elsässern zeigen, wer Herr im Haus ist. Straßburg wurde in der Bismarck-Ära wieder aufgebaut, also Wilhelm II. Konnte da nicht mehr viel tun. Hier haben wir das neue Straßburg, das deutsche Straßburg, hier ist das alte Straßburg mit Münster und hier ist der Kaiserpalast, Kaiserplatz und hier die Universität, hier diese Achse. Und hier haben wir das Bild von oben, also Kaiserpalast, hier war Nationalbibliothek und hier war dann der Sitz des Landtages ab 1911 und da ist die Verlängerung dann zur Universität. Und jetzt ist interessant, also wenn Sie mal im deutschen Viertel sind, schauen Sie sich mal die Straßenführung an. Die Straßen hier gehen alle Richtung Münster. Da werden immer Sichtachsen frei zu Münster. Ich habe nichts Besseres gefunden, muss man wieder Bilder machen, wenn ich dort bin. Das ist eine dieser Sichtachsen über den Kaiserplatz. Ja, das Münster, das wurde zum Symbol überlegener deutscher Kultur im Mittelalter stilisiert. Goethe hat man natürlich dann auch bemüht, klar. Und es gab Pläne, das Münster fertig zu bauen, wie der Kölner Dom. Ja, das war ein nationales Bauprojekt der preußischen Könige. Es gab Pläne. Gott sei Dank hat man es nicht gemacht. Sonst hätte jetzt Straßburg zwei Türme. Wilhelm II. Wiederum hat sich auf Metz konzentriert, die frankophile Hauptstadt Lothringens, die seit 1898 im neoromanischen Staatsbaustil umgebaut wurde. Gigantische Gebäude dort, das ist das größte, der Bahnhof im Stil einer Kaiserpfalz. Die Ikonografie ist irre, also könnte ich jetzt eine halbe Stunde drüber referieren, aber es geht nicht. Und Wilhelm II. Hat ein imperiales Kaisertum vertreten. Der baute auch noch anderswo. Das ist das Auguste-Victoria-Hospiz auf dem Ölberg hoch über Jerusalem. Ja, das war gleichzeitig die Selbstvergewisserung eines Monarchen, der sich von Gottes Gnaden verstanden hat und der nicht nur im Ausland, sondern auch im eigenen Land immer mehr unter Kritik stand. Ja, nochmal zurück zur Hochkönigsburg. Fasse ich nochmal zusammen, die wieder und in Teilen neu aufgebaute Hochkönigsburg sollte als politische Architektur die deutsche Herrschaft offensiv demonstrieren und sollte einen deutschen Erinnerungsort zu einem deutschen Erinnerungsort umfunktioniert werden für die deutsche Herrschaft im Mittelalter. Gleichzeitig sollte das eine nationalpädagogische Funktion erfüllen, denn die Hochkönigsburg wurde von Anfang an als Museum konzipiert. Und die Innenausstattung, insbesondere die politische Ikonografie, ich gehe da noch drauf ein, in der Burg selbst, sollte die Integration der elsässischen Bevölkerung ins Reich befördern. So dachte man sich das. Ich zitiere die Münchner Neuesten Nachrichten 1908. Dieser Bau hat einen idealen Zweck. Ich betrachte ihn als eines der geeignetsten Mittel, um die widerspenstige Seele der Elsässer einem Deutschgefühl näher zu bringen. Denn was wir weder durch Streicheln noch durch Drohungen erreicht haben, erreichen wir vielleicht, indem wir an seine Gefühle appellieren. Und diese Burg mit ihrem romantischen Zauber ist dazu wie geschaffen. Es war eher ein frommer Wunsch. Ja, der Streit um die Hochkönigsburg, er begann wie so oft mit der Finanzierung. Eigentlich, der Kaiser hat es bekommen, er hätte es eigentlich selbst bezahlen müssen, aber er hat 100.000 Mark spendiert, mehr nicht. Das Ganze hat letztendlich 2,5 Millionen Mark gekostet, damals viel Geld. Der Trick war, die Burg sollte ein Museum werden, wird damit öffentlich und deshalb muss die öffentliche Hand das finanzieren, Steuergelder. Die eine Hälfte durch den Reichstag, der ja für das Elsass zuständig war, das Reichsland Elsass, und für das andere der elsässische Landesausschuss. Das war eine Vertretung von Honoratioren als Ersatz für das Parlament, das also das Budgetbewilligungsrecht hatte, eingeschränkt. Also Reichstag, Landesausschuss. Und es gab kritische Stimmen in der Presse und nicht nur im Elsass, Berliner Zeitung. Es besteht Gefahr, dass für die 2,5 Millionen Mark Landes- und Reichszuschuss ein Fantasiebau ausgeführt wird, den kommende Geschlechter vielleicht mit demselben Empfinden betrachten werden, wie wir die bei Friedrich Wilhelm so sehr beliebten pseudogotischen Kinkerlitzchen aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Burg Rheinstein war damit gemeint. Im Reichstag klar, die Sozialdemokraten und auch das Zentrum haben die Verschwendung von Steuergeldern kritisiert, aber letztlich fand sich eine Mehrheit aus Konservativen und Nationalliberalen, die aus nationalen Gründen dafür gestimmt haben. Und der elsässische Landesausschuss hatte große Bedenken, hoffte aber auf politische Konzessionen. Es war immer die Hoffnung, dass Elsass bekomme endlich eine Verfassung, endlich Autonomie und hat zugestimmt. Und dann hat Wilhelm II. Zwar 1902 den Diktaturparagrafen aufgehoben, also das staatliche Stellen hatten seit 1871 große Machtbefugnisse im Elsass, aber die Verfassung kam eben nicht. Ja, Bodo Ebhardt war, man würde heute sagen, ein Virtuose in Sachen Public Relations, also sehr modern. Er hielt Vorträge über sein Wiederaufbaukonzept überall, vor allem auch vor Wilhelm II. Und das hat er dann alles, Entschuldigung, das habe ich noch vergessen, Wilhelm II., das sind Brückenbauten, ja? Brücken mit Türmen, also Ausdruck von Macht, Köln, die Hohenzollernbrücke, leider jetzt zurückgebaut, zerstört. Und das ist die Brücke bei Wiesbaden. Also irre, ja. Und oben nochmal das Posener Schloss, in diesem neoromanischen Brachialstil um 1900. Politische Architektur. So, also hier ist etwas leider nicht so gut, das Bild. Also hier sehen wir ihn glücklich bei einem Modell in der Hochkönigsburg. Das hat er alles publiziert. Hier, das ist auch eine Publikation von ihm und hat alle Pläne offengelegt. Dann, das war überall bekannt, so wie er es machen wollte. Und das ist der Führer durch die Hochkönigsburg. Der wurde oben verkauft, denn während des Wiederaufbaus kamen schon jährlich 30.000 Besucher auf die Burg und haben sich das angeschaut. Ja, und jetzt kam es zu einem Proteststurm von Seiten der Experten. Das ist das schöne Bild, Bodo Ebhardt im Regen auf der Hochkönigsburg, im Regen der Kritik. Kunsthistoriker, Burgenfachleute und andere. Tatsächlich um 1900 Paradigmenwechsel in der Denkmalpflege, konservieren, erhalten steht im Vordergrund. Und jetzt, ich zitiere nochmal Ludwig Dehio, der das vorgegeben hat, den Raub der Zeit durch Trugbilder ersetzen zu wollen, ist das Gegenteil von historischer Pietät. Also der Historismus, diese eklektizistische Architektur, stand immer stärker unter Kritik. Jetzt kamen neue Ansätze in der Architektur. Das war eigentlich schon von gestern. Und an vorderster Front der Kritiker stand Otto Pieper, der nach seiner Niederlage Bodo Ebhardt geradezu hasserfüllt verfolgte. Es gibt mehrere Publikationen von ihm. Da warf er dann Bodo Ebhardt vor, er werde mit seinem Neubau den Besuchern möglichst also zeigen, wie die Hochkönigsburg niemals ausgesehen haben könnte. Er bezeichnete das Ganze als Vandalismus, ein anderer Kritiker, als Mittelalter der komischen Oper. Die elsässische Presse und die Presse in Frankreich hat genau das übernommen, die Argumente der deutschen Burgenpuristen, um die politische Kritik an der preußischen Machtdemonstration zu untermauern. Was allerdings nicht gedruckt wurde, war der Vorwurf Piepers an Bodo Ebhardt, ich zitiere, der Hochkönigsburg den fremdartigen Typus eines französischen Schlosses aufzuprägen. Natürlich Blödsinn, aber im Elsass, das hat man dann unter den Tisch fallen lassen. Jetzt kam es zu einem grotesken Streit über den Wiederaufbau des Bergfrieds, also des höchsten Turms. Der Bergfried war 1557 abgetragen worden unter den Sickingern, weil der war baufällig geworden und die Steine fielen runter und man hat ihn abgetragen. Und Jetzt wurde behauptet, also im Elsass war das, ursprünglich sei der Bergfried rund gewesen, ein runder Turm. Und runde Türme sind Symbol für den französischen Einfluss im Elsass. Ja, also. Der Straßburger Verleger Heitz war also frankophil, der hat alte Ansichten veröffentlicht. Das ist übrigens eine Fälschung gewesen hier, von irgendwelchen Burgen mit runden Türmen. Und Bodo Ebhardt ließ den Bergfried dann allerdings viereckig rekonstruieren, wo man da recht hatte, also er war so. Der Elsässer Karikaturist Hansi, Jean-Jacques Walz, muss ich wirklich als französischen Chauvinisten bezeichnen, was er immer so geschrieben hat, der hat gesagt, Bodo Ebhardt konnte als deutscher Baumeister nicht anders. Er konnte nicht anders, weil, ich zitiere, von der germanischen Schädelbildung ausgehend, bekanntlich die urdeutsche Grundform alles Schönen viereckig ist. Und auch die Karikaturisten im Altreich spotteten immer wieder gerne über Bodo Ebhardt und seinen kaiserlichen Mäzen. Halt, das hat dann Bodo Ebhardt ausgegraben im Wiener Archiv in Innsbruck, viereckiger Turm. So wurde es gebaut. So, also hier der Burggeist. Und Bodo Ebhardt sagt ihm jetzt, also aufgrund seiner wissenschaftlichen Forschungen, braucht er eine neue Uniform. Und er bringt also die preußische Uniform hier. Ja, das war, ich glaube, in Zeitschrift Die Jugend. Oder hier auch eine Karikatur, Besichtigung Wilhelm II. Und Bodo Ebhardt sagt, und hier in Burgverlies, Majestät, habe ich die Kerle einsperren lassen, die so unbotmäßig und frech waren, andere Pläne als unsere vorzufinden. Wer allerdings im Elsass fest wie eine Burg hinter dem Wiederaufbau stand, war der Verein der Hoteliers und Gastwirte. Der neidisch hinüber in den Schwarzwald schauend, ich zitiere, den Anfang einer neuen Zeit in der Fremdenindustrie der Vogesen erhoffte mit dem Wiederaufbau. Ja, der Wiederaufbau selbst, die Grundsteinlegung war am 12. Mai 1901, die Einweihung am 13. Mai 1908, eine enorme Leistung. In diesem abgelegenen Gebirgszug musste die Infrastruktur für ein Großbauprojekt geschaffen werden. Bodo Ebhardt war ein fähiger Organisator, der mit einem akribischen Konzept begann und dieses Konzept systematisch durchsetzte. Seit 1999 wurde der Bau mit moderner Fotografie und Messtechnik erforscht. Wir haben tolle Fotos, ganze Serien. Die Ruine wurde freigelegt. Hier haben wir nochmal ein Bild vom Hochschloss, also von diesen, alles schön erhalten. Ja, und sie sah ja so aus ursprünglich, die Burg, und dann musste man die freilegen, also die Vegetation freilegen und so weiter. Und dann hat man Ausgrabungen, hier, so sah es danach aus, ja, also imposant. Und dann hat man Ausgrabungen gemacht und alles erfasst, was man fand. Also hier ist das Lager für die Steine, dass man Vergleichsmaterial hatte oder teilweise haben sie wieder verwendet. Und man hat alle archivalischen Quellen erfasst. Und dann hat man mit modernster Technik eine Großbaustelle eingerichtet. Pumpstation zur Wasserversorgung, dann hier zwei elektrische Kräne. Und man hat einen Steinbruch wieder in Gang gesetzt und ein System von Gleisanlagen mit einer Schmalspurbahn. Die Elsässer Arbeiter und die Lokomotive. Ja, zwischen 200 und 300 Arbeiter waren jahrelang auf der Großbaustelle tätig, also und Handwerker natürlich, fast alles Elsässer. Ganz wichtiger Faktor für die spätere Akzeptanz der Burg. Hier haben wir nochmal, ist schön zu arbeiten hier. Toll. Ja, hier haben wir die Herren, ich glaube, die Zimmerleute. Steinmetze. Und hier haben wir alle. Und da ist der Chef Bodo Ebhardt. Ja, Teile der Ruine waren, die Palastbauten zum Beispiel, in die Bollwerke in gutem Zustand. Und hier war die Rekonstruktion auch relativ einfach. Einfach, falscher Ausdruck. Aber bei den anderen Teilen hatte man Probleme. Jetzt vielleicht noch ganz kurz zu Wilhelm II. Der kam jedes Jahr im Mai ins Elsass und dann kam er auf die Hochkönigsburg. Und er hat sie jedes Mal besucht. Die Bilder sind leider nicht immer so gut. Aber er hat immer eine Pickelhaube auf. Ich weiß auch nicht, immer diese Pickelhaube. Hier sehen wir ihn auch wieder. Und da oben besichtigt Majestät das Trümmerlager. Und hier haben wir auch nochmal. Und hier haben wir Bruder Ebhardt und Wilhelm II. Ja, für die fehlenden Teile der Burg nochmal der Stich aus dem Jahr 1633. Für die fehlenden Teile hat Bodo Ebhardt Forschungsreisen in Süddeutschland, Österreich, Schweiz, Italien gemacht, um Vergleichsmaterial für das Fehlende zu sichten. Was fehlten, waren die Dachaufbauten und die Mauerbekrönungen. Also wir sehen hier kein Dach, keine Dächer auf dem Stich. Aber in den Quellen steht, es gab ein Bleidachmal, es gab Schindeln, man hat Ziegelfunde gemacht und so weiter. Also unterschiedliche Lösungen und er hat halt eine Entscheidung getroffen. Das war natürlich für die Kritiker wieder ein Fressen. Da sind sie wieder über ihn hergefallen. Dann die Vorburg. Also dieser Bereich hier. Das hier, Wirtschaftsteil. Nee, Moment, ja. Der Teil und der Teil. Hier waren die Gebäude für die Versorgung der Burg, da waren nur noch Grundmauern da. Wir sehen hier oben auch, die Wehranlage hatte Lücken. Ja, also das musste alles ergänzt werden. Und von der Innenausstattung war gar nichts mehr da. Also nochmal, er hat ja nichts erfunden, aber er hat eben andere Burgen angeschaut, wie haben die es gemacht und hat versucht, das zu übertragen. Ja, und das war natürlich das Fressen für seine Kritiker. Auch Paris Le Glaire am 26.04.1908, ich kann nicht gut Französisch, toute la reconstitution de la Königsburg était absolument fantastique. Ja, also Frankreich. Ja, jetzt die Ikonografie der wiedererrichteten Burg. Die wurde ja nachträglich eingefügt und Wilhelm II. War bei allem beteiligt. Das war seine Burg. Das wissen wir genau aus den Bauakten. Majestät hat immer entschieden. Und da schauen wir uns jetzt mal ein paar Beispiele an. Denn die war hochpolitisch. Das sollte natürlich den Elsässern vor Augen führen. Wir sind die Herren hier, aber man hat eben auch versucht, ich habe gehört, die Elsässer auf diese Art und Weise zu Deutschen zu machen. Vielleicht nochmal hier. So sah es vorher aus in dem Bereich und so nachher. Also das sind diese Ergänzungen der Wehranlage von außen. Nochmal, Kritiker waren da mit nichts einverstanden. So, sah sie außen, sieht sie heute noch aus. Jetzt äußeres Eingangstor vor und nach der Wiederherstellung. Also so sah das aus, ja? Und so hat man das wieder aufgebaut. Monumentale Lösung. Wilhelm II. Wollte das so. Ja, das Ganze in Farbe. Und jetzt ist der Bereich hier interessant. So. Hier haben wir Relieffelder. Hier unten steht Carolus V. Imperator, Karl V., der Habsburger. Das ist das Habsburger Wappen. Hier haben wir Wilhelm II., deutscher Kaiser. Das ist Wappen von Preußen und hier ist der Reichsadler und die Krone hier, die Reichskrone des Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation, ich glaube die letzte, ja, hier oben. Also hier ist es ganz deutlich, er stellt sich in die Kontinuität der Habsburger und zwar Karl V., das war der interessante Kaiser für Wilhelm II., denn das war der Habsburger Kaiser, in dessen Reich die Sonne nie unterging. Und wir befinden uns im Zeitalter des wilhelminischen Imperialismus. Wir wollen unseren Platz an der Sonne, Bülow hat es gesagt, Wilhelm II. Hat es übernommen. Ja? Und dieser imperiale Anspruch auf Weltgeltung, der zeigt sich hier gleich am Anfang. Ja, dann die Vorburg, das ist auch interessant. Da wird es plötzlich elsässisch, idyllisch, Dorfidylle. Heimatschutzarchitektur war in der Zeit schon en vogue, das hat begonnen. Und hier hat man ein kleines Museum eingerichtet. Das hier, das Wirtshaus, ist eine Kopie von einem Haus in Dambach. Dann haben wir hier die Mühle mit Fachwerk. Zur Mühle sage ich gleich was. Und hier haben wir die Schmiede. Also alles sehr idyllisch. So, jetzt die Mühle. Sieht man sie oben nicht so gut. Sie sehen da oben die Windmühle. Die meisten von Ihnen haben sie schon gesehen, haben sich gewundert. Ich habe auch gelesen in einem dieser Führer, man weiß nicht, warum diese Windmühle. Ist ganz einfach. Bodo Ebhardt wollte die Kritiker ärgern. Und sie haben gleich losgebrüllt. Also man wusste, hier war eine Mühle aus den Akten. Und dann hat man diese Windmühle draufgesetzt. Warum? Bodo Ebhardt kam aus Bremen. Das war seine niederdeutsche Heimat. Inzwischen hat man solche Mühlen bei uns zu Hause, sind etwas zuhauf, die sind jetzt etwas größer geworden. Aber damals war das natürlich eine Provokation. Heute wird man vielleicht grüne Argumente damit verbinden. Ja, dann ist auch interessant hier dieses Tor in die Burg rein, das nächste Tor. Hier haben wir ein Wappen. Oh, wo ist das Wappen? Verstehe ich nicht. Das ist rausgefallen. Eieiei. Tja. Nee. Da ist es. So. Also Eingang, das sind die Wappen der Bullwieler, der letzten Militärgouverneur der Habsburger, die hier zugange waren. Und hier sehen wir Bodo Ebhardt. Und hier ist seine Gattin. Ja. So. Überall an der Burg hat er seine Marken hinterlassen. Ja, so hat es ausgesehen und so wurde es wieder hergestellt, ja, in diesem Stil. Und hier oben haben wir dieses Wappen. So, dieser Bereich ist weitgehend original. Das sind die Löwen aus staufischer Zeit hier. Das Löwentor, also nicht von Mykene, sondern hier von der Hochkönigsburg, diese beiden Löwen. Und hier hat er dann so ein Fallgitter eingebaut, also es war eine Erfindung von Bodo Ebhardt, weil zu so einer Burg gehören natürlich viele Fallgitter. So, jetzt haben wir hier den inneren Hof. Das ist auch ein interessanter Punkt. Und zwar wurde hier klar, hier gab es einmal eine Galerie, hier haben wir diese Konsolen auf der Seite. Also eine Galerie hat man hier eingebaut. Und dann noch dieser Treppenaufgang. Das wusste man auch aus den Quellen, hier war ein Treppenaufgang, ein zentraler. Und so sieht es aus. Und dann hat Bodo Ebhardt hier die 9 guten Helden, 3 aus der Bibel, 3 aus der Antike und 3 aus dem Mittelalter hinmalen lassen. Die guten Helden, natürlich der letzte war Gottfried von Bouillon. Das war ganz wichtig von Wilhelm II., also der Kreuzfahrer, Ritter und der erste Vogt vom Königreich Jerusalem. Und Wilhelm II. War ja 1898 in Jerusalem gewesen. So, und auch hier gab es ein Vorbild. Kennen Sie vielleicht die Burg Runkelstein in Bozen, ja, aus dem Hochmittelalter mit diesen Malereien? So, das hier, diese Rekonstruktion, die Kritiker waren also hoch erfreut und Hansi hat dann diese Karikatur hier gemalt. Also das Einzige, was aus der Zeit vor 1200 ist, ist der Sandstein, aus dem das gebaut wurde. So, ganz wichtig, der Bergfried. Der Bergfried einer Burg dokumentiert die Macht. Die Macht einer Burg. Der war nicht mehr da und jetzt dieser Bergfried sollte wieder gebaut werden. Und im Elsass hat man das natürlich genauso auch gesehen, Symbol der Macht. Und Bodo Ebhardt hat geschrieben, der Bergfried, der das ganze Burgbild künstlerisch zu krönen in hohem Maße geeignet ist, wird ein weithin ragendes Zeichen der Besitzergreifung dieses alten deutschen Rittersitzes durch seine Majestät, den Kaiser, den Schirmherrn der deutschen Reichsleitende bilden. Ja? Und genau so hat man das gemacht. Und das Interessante ist, ganz oben, also hier oben, hat man geplant, die goldene Kammer einzubauen. Die Apotheose Wilhelms II. Am höchsten Punkt der Burg. Also ein Gemälde vom Kaiser selbst und seine Vorgänger, die großen staufischen und Habsburger Kaiser. Aber das wurde leider nicht mehr fertiggestellt. Die Führungen sollten dann hier enden. Ja? So war das vorgesehen. So, jetzt haben wir noch ein paar Bemerkungen zum festen Rittersaal. So langsam etwas. Ja, 10 Minuten noch. Das hier, so sah das aus. Ja, und hier waren also die einzelnen Stockwerke ursprünglich. Und Wilhelm II. Wollte einen repräsentativen Saal. Und den hat man dann über 2 Stockwerke hier oben eingebaut. Hier oben haben wir ein Tonnengewölbe, das war erhalten geblieben. Und das zeigt der Baumeister, wir wissen nicht, wer es war im Hochmittelalter, aber der hatte Erfahrung mit dem Kirchenbau, offensichtlich. Also hier haben wir das nochmal. Das ist dieses Palastteil und hier unten war dann die Waffenkammer und hier oben war dieser große Saal. So sieht es aus, die meisten von Ihnen kennen das. Ausgemalt von Leo Schnuck. Und wichtig ist die Decke. Die Decke. Sie dokumentiert die Herrschaft über Elsass-Lothringen. Die Wappen der Kurfürsten, also hier haben wir dann das Mittelalter, frühe Neuzeit. Der überdimensionierte Reichsadler und das Motiv Gott mit uns. Die Wappen der elsässischen Städte und des Unter- und Oberelsass und Lothringens. Hier nochmal. Ja, und da gab es einen Vergleich. Im Posener Schloss haben wir genau das Gleiche. Das steht nicht mehr, das haben die Nazis rausreißen lassen. Das ist der Wappenzahl und da war die deutsche Herrschaft über die Provinz Posen dokumentiert, die Wappen der Städte in der Provinz Posen. So, hier haben wir den großen Ofen und darüber St. Georg, das war der Lieblingsheilige von Wilhelm II., weil er so wehrhaft war. Und Leo Schnuck, das ist auch interessant, der das ausgemalt hat, ein elsässischer Künstler, der kannte die Wartburg sehr gut und der hat sich inspirieren lassen von den Fresken von Moritz von Schwind, aber das ist keine Historienmalerei. Leo Schnuck kam vom Jugendstil her, das war en vogue damals und Wilhelm II. Hatte gewisse Probleme, das zu akzeptieren, aber das war doch seine künstlerische Freiheit. Hier werden Turnier dargestellt. und hier die Belagerung der Burg 1462. Ja, und rundum, hier sehen wir diese Figürchen, die halten Wappen. Und da wurden alle Wappen der Besitzer der Burg von den Staufern bis zu den Hohenzollern dargestellt und auch alle Hohenzollernwappen. Und sah dann so aus. Und hier hinten sieht man, hier steht Zollern und da ist auch so ein Männchen drunter. Und da haben wir wieder Bruno Ebert sich hier versteckt. Ja, und dann diesem dicken Gemälde, wenn man genau hinschaut, da haben wir Bruno Ebert auch. Und Bruno Ebert hat einen Knüppel und vertreibt Wespen. Und diese Wespen sind die Kritiker. Und der Kritiker, der ist hier, ist etwas ungünstig, jetzt muss man liegen, das genau fotografiert. Entschuldigung. Na, jetzt. Na. Da ist er. Wir sehen, hier hat eine Feder, dieser Schreiberling. Und was man jetzt leider nicht sieht, er hat so ein Pergament hier und da ist der runde Turm drauf. So, ganz kurz, das ist der Saal zu Erinnerungen an die Jagden seiner Majestät. Er war ja ein, also Saal der Jagdtrophäen, die hat alle die Geweihe hier, das hat Wilhelm II. Selbst geschossen. Und dann ist dieser Raum noch interessant, der Waffensaal. Gehört natürlich dazu für so eine Burg, für ein Museum, also die Helebarden etc. Und interessant sind dann diese Konsolen, diese Kapitelle hier. Das sind nämlich die Wappen der 25 Bundesstaaten, denen das Elsass gehört. Und schön, hier oben haben wir Bayern. Gab es damals auch schon. Ja, also Symbol für den wehrhaften Charakter dieser Burg und natürlich auch für die Herrschaft der Bundesstaaten über das Elsass. So, wenn man da durchläuft, es ist irre, also das ist zugestellt mit Möbeln, das Ganze. Die Öfen waren in ihren Strukturen erhalten gewesen und dann hat man das alles ergänzt und hat es vollgestellt mit Möbeln. Das war der Hochkönigsburg-Verein. Hier überall diese schweren Möbel, die da eigentlich gar nicht reinpassen. Also von überall her hat man die geholt. Und interessant ist, dieser Ofen, der restauriert wurde. Und hier sehen wir Bruno Ebert im Kampf mit Otto Pieper. Ist so. Ja, so, ich bin bald zu Ende jetzt. Vielleicht noch die westlichen Bollwerke. Hier war die Burg am verwundbarsten. Und wir sehen hier, das war also noch sehr gut erhalten um 1900. Und das hat man dann so rekonstruiert. Hier oben, das sieht man ja heute noch, hat man ein Museum gemacht für die Entwicklung der Artilleriewaffen. Bis 1918 schauten die Dinger zu den Fenstern raus. Und Sie können sich vorstellen, wie die Elsässer das empfunden haben. So, die Einweihung am 13. Mai 1908. Es regnete in Strömen. Es war unglaublich, es war so ein Wetter wie heute. Und man hat einen historischen Umzug veranstaltet, der Einzug der Sickinger in die Hochkönigsburg 1533. Die Bilder sind schlecht, weil es geregnet hat. Das hat Hansi draus gemacht, die Engel im Himmel, Gießen. Aber wirklich bösartig. Dann hier haben wir diesen schönen Festzug koloriert. Und was macht Hansi draus? Das hier. Ja, und das hier ist Majestät, seine Rede vorlesend. Also er hat sich zurückgehalten. Ich lese ganz kurz einen Satz vor. Möge die Hochkönigsburg hier im Westen wie die Marienburg im Osten als Zeuge für die deutsche Kultur und die deutsche Macht für immer erhalten bleiben und allen, die diesen Thron besteigen werden, als Lehre dienen und sie erfreuen durch einen barmherzigen Blick in die Vergangenheit, also der Erinnerungsort. Ja, es war eine Panne passiert. Der Landesausschuss, da waren nur 11 da, 58 waren im Landesausschuss Mitglieder. Die hatten erst am Tag vorher eine Einladung bekommen. War das Panne, Sabotage, ist unklar. Auf jeden Fall war es peinlich. Der Kaiser hat nichts gesagt zu der im Elsass lang ersehnten Autonomie, das heißt einer Verfassung. Man war enttäuscht, also nicht nur wegen des Wetters. Das Wetter war für Wilhelm II. Trüb und auch für die Elsässer war der 13. Mai 1908 ein trüber Tag. Aber der Staatssekretär des Innern, Bethmann Hollweg, war dabei und er hat es gespürt. Und Bethmann Hollweg als Reichskanzler dafür gesorgt, dass die Elsässer eine Verfassung bekamen 1911 und einen eigenen Landtag. Die Stimmung war dann positiv, dann kam die Zabern-Affäre 1913, die Stimmung kippte wieder, dann der Erste Weltkrieg und 1918 zu Frankreich. Ja, Hansi hat eine Festschrift herausgegeben über die Hochkönigsburg. Es war ein großer Erfolg im Elsass. Ich glaube, das saß auch mal wegen Majestätsbeleidigung übrigens. Also jeder Karikaturist von Rang saß mal wegen Majestätsbeleidigung im Knast im Kaiserreich. Ja, und hier haben wir die schöne alte Zeit, die französische, die schöne alte Ruine. Und jetzt kommen die Deutschen und jetzt die Autos und der Trubel und der Tourismus und der Verkehr und so weiter. Also prophetisch. Und hier haben wir die Ruine besichtigt von eleganten Menschen, also aus französischer Zeit. Und hier sind unsere Vorfahren. Das ist Professor Knackfuß hier. Und hier wird gepicknickt. Also nochmal, so in französischer Zeit kultiviert. Okay. Ja, und hier habe ich eine schöne elsässische Postkarte. Und da wurde der Kaiser durchgestrichen. Ja, jetzt noch abschließend zum französischen Umgang mit dieser Burg. Es kam zu keinem Bildersturm. Es blieb alles erhalten, Gott sei Dank. Denn man hat ja 1945 auch das Siegesdenkmal stehen lassen in Freiburg. Das Ganze galt jetzt als Symbol für den vergeblichen Griff des Deutschen Reichs nach dem Elsass. Ist interessant, der Führer aus den 20er Jahren, dort wird die Hochkönigsburg als Museum präsentiert, also als Beispiel für eine mittelalterliche Burg, als Musterburg für mittelalterliche Wohn- und Wehrbauformen. Aber im Widerspruch dazu sind Ausfälle in der Tradition der Pieperschen Kritikerschelte. Ich zitiere, der Wiederaufbau war die Zerstörung der schönsten Burgruinen, die das Elsass besessen hatte. Und es heißt, die Burg wäre eine Neuschöpfung, die recht zutreffend die Vorstellung wiedergibt, die sich ein von Größenwahn befallener Fürst des 20. Jahrhunderts von deutscher Ritterherrlichkeit längst vergangener Zeiten machte. Dieser Führer aus den 20er Jahren war übrigens noch in den 70er Jahren offizieller Führer der Hochkönigsburg. Ich habe alle Führer gesichtet, an die ich rankam. Plötzlich habe ich gemerkt, dieser hier habe ich in schöner deutscher Übersetzung identisch aus dem Jahr 1976. Wurde immer wieder aufgedeckt. Ist im Alemannischen Institut. Ja. Die NS-Besatzung 1940 bis 1944. Die Hochkönigsburg wurde kein Symbol für die Rückgewinnung des Elsass. Da war viel zu viel Wilhelm II. Drin. Und erneut gab es so Publikationen, schönes Reichsland Elsass und so weiter. In einer habe ich gelesen, die Restaurierung sei eine romantische Verstiegenheit des Jahrhunderts ohne eigentlichen Zweck und Bedeutung. Da haben wir Pieper wieder. Die Nazis hatten andere Vorstellungen mit Burgen, denken wir an die Wewelsburg, der SS und die Ordensburgen und so weiter. Auf der Hochkönigsburg wurden die Kunstschätze des Kolmarer Unterlindenmuseums deponiert, darunter auch der berühmte Isenheimer Altar. Ja, diese Postkarte aus dem Kaiserreich, es war etwas kitschig, aber wegweisend, diesem Trachtenpaar. Die Hochkönigsburg war jahrzehntelang historisch belastet, also sagen wir im offiziellen Frankreich ein negativer Erinnerungsort. Aber es trat immer mehr in den Vordergrund, dass die Burg eine Attraktion war. Sie war schon früher eine regionale Attraktion, ein Ausflugsziel, heute 600.000 pro Jahr. Die elsässische Bevölkerung begann die wiederaufgebaute Hochkönigsburg zu akzeptieren und sich mit ihr zu identifizieren. Und inzwischen gehört sie zur elsässischen Identität. Und es ist, das zeigt ja genau dieses, oder das wollte ja diese Postkarte bezwecken. Und die Burg wird jetzt als Werk von Elsässern gesehen, die das aufgebaut haben. Wenn Sie sich die Dokumentation anschauen, der Baugeschichte auf der Burg, die gibt es seit den 90er Jahren, da wird genau das dargestellt. Ja, der Wiederaufbau und der elsässische Beitrag. Also es ist ein elsässischer Erinnerungsort, ganz zentral, zentraler Bedeutung. Weniger ein französischer, weniger ein deutscher. Und vor kurzem hat der Kunsthistoriker Ludger Fischer, also deutscher Kunsthistoriker, das mal alles wieder untersucht. Ebhard konnte sich vor Aufträgen nicht mehr retten. Er war dann der Burgenfachmann, hat zig andere Burgen noch restauriert und so weiter und so fort. Also wurde vom Adel herangezogen, Gutshäuser zu bauen und so weiter und so fort. Also das hat Ludger Fischer alles untersucht und ist zu dem Schluss gekommen, die Rekonstruktionen mittelalterlicher Burgen, Bodo Ebhards, sind als moderne Gebäude zu betrachten, die eine märchenhafte Vorstellung des Mittelalters spiegeln. Otto Pieper lässt grüßen. Die Chefkonservatorin der Hochkönigsburg, Monique Fuchs, hat geschrieben, vor kurzem, Bodo Ebhard hat, wie kein anderer zuvor, die verschiedenen historischen, archäologischen und architektonischen Quellen zu kombinieren verstanden, um die Hochkönigsburg ein Erscheinungsbild zu verleihen, das als wahrscheinlich und folgerichtig gelten kann. Was für ein Perspektivenwechsel. The times are changing, hat Bob Dylan gesagt. Also hier trifft es zu. Also ich kann dem nur zustimmen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, für die Aufmerksamkeit.